Ja, ich denke, wir können anfangen. Ich denke, wir können direkt mit dem Vortrag anfangen. Einfach, es bedarf keiner Erklärung, was die Public Sustainability Week ist.
Bin ich gut zu hören? Wenn nicht, dann einfach melden nochmal. Ja, genau. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich durchaus eine Verbindung zu Konstanz habe. Ich habe da selber mal eine Zeit lang verbracht und an der Uni gearbeitet und meine Doktorarbeit fertig gemacht. Deswegen kenne ich es ganz gut. Habe damals auch schon an der Public Sustainability Week mitgemacht. Ja, genau. Ich bin Astrid. Ich komme aus Lüneburg momentan. Ich arbeite hier an der Uni und habe eine Juniorprofessur zu Nachhaltigkeitswissenschaften und Psychologie. Und ich komme aus dem Feld der Risikokommunikationsforschung. Also ich habe Psychologie studiert, wie vielleicht einige von Ihnen und euch, und beschäftige mich mit Klimawandelwahrnehmung und Kommunikation seit mittlerweile 10 Jahren und war vorher in Berlin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Vielleicht kennen ein paar Leute den Namen Gigerenzer. Ich war in der Forschungsgruppe von Gerd Gigerenzer und habe da den Großteil meiner Doktorarbeit gemacht. Und dann war ich ein Jahr in Konstanz bei Wolfgang Geismayr und bin dann nach Leeds gegangen in England und jetzt in Lüneburg und werde da hoffentlich noch ein paar Jahre bleiben. Schauen wir mal. Ja, ich habe mir die Freiheit genommen, meinen Vortrag etwas zu fokussieren und ihn deswegen betitelt, ganz etwas abgeändert zur Ankündigung, zu Klimarisiken verständlich kommunizieren, weil das besser ausdrückt, was das Ziel meiner Forschung ist, nämlich Menschen dabei zu unterstützen, informierte Entscheidungen zu treffen. Das halte ich im Kontext Klima für besonders relevant, weil das Klimarisiken oder dass wir verständlich über Klimarisiken kommunizieren, weil die Fallen sehr subtil sind. Und das ist das Ziel meines Vortrags, das auch aufzuzeigen. Und oft an Orten liegen, die wir nicht erwarten. Und wenn wir über das Klima sprechen, und das betrifft nicht nur Klima, sondern eigentlich auch alle anderen Risiken, es ist wichtig, darüber zu sprechen mit anderen Menschen, die vielleicht auch eine etwas andere Sichtweise haben, weil jede kleine Veränderung, die dadurch ermöglicht wird oder in Gang, jeder Denkanstoß trägt zu der größeren Transformation bei. Das ist der erste Grund. Und der zweite ist, dass es wichtig ist, auch alle mitzunehmen. So, wir kommen da nicht viel weiter, wenn eine bestimmte Gruppe von Menschen zurückgelassen wird und wenig weiß und keine informierten Entscheidungen treffen kann. Oder sogar Ziel von Fehlinformationen wird und falschen ExpertInnen. Und der dritte Punkt ist eigentlich, dass Zahlen und Fakten nicht ganz genug sind, um Menschen zu bewegen oder Menschen mit Menschen ins Gespräch zu kommen und Veränderungen anzustoßen. Aber heute geht es tatsächlich genau um Zahlen und Fakten, weil sie für mich die Grundlage sind, um informierte Entscheidungen zu treffen. Sowohl im Klimabereich als auch im Gesundheitsbereich. Zum Beispiel, es ist wichtig, dass wir Informationen über basale oder dass wir die basalen Zahlen, mit denen ExpertInnen um sich werfen, verstehen. Die sehen im Kontext Klima, hoppla, die sehen so aus, also dass der Weltklimarat, das Intergovernmental Panel on Climate Change, welches sehr regelmäßig diese großen Berichte rausgibt, in denen die Evidenz zusammengefasst wird, sagte 2022 unter anderem Folgendes zu Klimarisiken. In einer Welt, die wärmer ist als 1,5 Grad im Vergleich zu vorindustrieller Zeit, werden Mortalität und hitzebedingte Krankheiten um das 2- bis 3-fache steigen. Es ist unter anderem durch große Hitzeinseln in der Stadt, natürlich hohe Durchschnittstemperaturen, und es wird bedingt durch Hitzeinseln in der Stadt und Bebauung und auch dadurch, dass Menschen oft nicht wissen, gerade in nördlichen Ländern, wie sie mit Hitze umgehen. Ein weiteres Risiko ist als Beispiel, dass starke Trockenheit landwirtschaftliche Produktivität einschränkt, Wasser wird knapp werden und Kosten durch Flutschäden an Flüssen werden sich verdoppeln oder steigen um das Zehnfache an den Küsten. Also sozusagen die Auswirkungen von einer Welt, die wärmer ist als 1,5 Grad, sind gravierend und teuer. Und deswegen treffen die Entscheidungen, sind die Entscheidungen, die wir heute treffen, und die Wahrnehmung dieser Risiken wichtig. Und das interessiert mich. Wie nehmen wir diese Risiken wahr? Und wir werden heute vor allen Dingen über Fluten sprechen. Meine derzeitige Forschung ist auch zu Hitze, Wahrnehmung von Hitze in Städten zum Beispiel. Und ich habe auch mal in der Vergangenheit mich mit Wasser und Teilen von Wasser beschäftigt. Also in der einen oder anderen Art habe ich schon sozusagen zu vielen dieser oder einigen dieser Risiken geforscht. Aber wir werden heute, habe ich vor allen Dingen Beispiele zum Thema Flut mitgebracht. Ja, also das ist sozusagen der Ausblick. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viele Leute im Publikum gerade schon also aus der Psychologie kommen und wie viele aus anderen Gebieten kommen oder vielleicht auch gar nicht studiert haben. Aber ich dachte, ich gebe einen kurzen Überblick dahin, wie wir forschen. Also ich bin ausgebildete Psychologin, aber komme eigentlich, würde eher sagen, ich bin Verhaltenswissenschaftlerin. Das ist ein bisschen breiter, weil wir auch oft auf Theorien aus der Ökonomie zurückgreifen. Und wir greifen oft auf Informationen zurück, wie die des IPCC, wo ExpertInnen Wissen zusammenfassen, also des Weltklimarats, wie Menschen sich eigentlich entscheiden sollten. Und in diesem Fall heißt das, um diese Risiken zu vermeiden, wäre es eigentlich gut, wenn wir versuchen, unsere CO2-Emissionen stark zu reduzieren. Und das können uns andere ExpertInnen sagen, wie das genau funktioniert. Da sind wir VerhaltenswissenschaftlerInnen keine ExpertInnen. Aber die können sozusagen Rat geben, Menschen, die das global modelliert haben, wie viel CO2 wo einzusparen ist. Und was wir dann machen, ist, in den nächsten Schritt einzugreifen. Ja, wir schauen uns an, wie entscheiden sich eigentlich Leute darüber zu dem, was sie wissen sollten. Also wir machen Studien zu Verhaltensweisen in den Kontexten, die ExpertInnen als wichtig identifiziert haben. Und wir gucken uns auch, wie verstehen sie Risikokommunikation oder wie missverstehen sie diese? Und das ist das Thema des heutigen Vortrags. Und wie kann besser designte Kommunikation mit Einsichten und Erkenntnissen aus unseren Studien sowohl das Verständnis verbessern, als auch die Entscheidungen, die damit einhergehen. Und das ist, denke ich, das, was hier so heraussticht, auch im Fall sozusagen im Vergleich zur klassischen Psychologie, ist, dass wir wirklich interdisziplinär arbeiten. Das heißt, wenn ich mir anschaue oder wenn ich mir überlege, welches Verhalten will ich als nächstes untersuchen, welche Risikokommunikation, dann spreche ich erstmal mit Menschen, die nicht aus meinem Fach sind, mit KlimawissenschaftlerInnen zum Beispiel oder BiodiversitätsexpertInnen, wenn es nicht um Klima geht, um herauszufinden, was ist eigentlich wichtig zu wissen. Und erst darauf basierend überlege ich mir dann meine Forschungsfragen. Ja, die Berichte des IPCC sind da natürlich eine große oder eine wichtige Quelle. Ja, aber wir sprechen heute über Risikokommunikation und wie wir darüber sprechen und welche Hürden darin liegen, dass wir unverständlich darüber sprechen. Und ich möchte zwei Punkte heute machen, nämlich wie wir über Klimarisiken sprechen, wird durch sehr subtile sprachliche Unterschiede beeinflusst. Und ich werde gleich auch nochmal darstellen, was das mit einem Wasserglas zu tun hat. Und dass unverständliche Sprache und intransparente Statistiken das Verständnis erschweren. Und zum einen liegt das daran, dass Klimainformationen wie zum Beispiel Zahlen ohne Referenzen, sogenannte Referenzen, kommuniziert werden. Und das andere ist, dass verwirrende Begriffe für Wahrscheinlichkeiten verwendet werden. Also zum einen die Zahlen und zum anderen die Sprache. Es gibt natürlich wahnsinnig viel Forschung dazu und ich möchte meinen Punkt anhand ein paar Studien illustrieren, die wir selber hier gemacht haben, zusammen mit KollegInnen. Vielleicht wird der eine oder andere Name da auch manchen Menschen im Publikum bekannt sein. Wir machen zunächst einen Ausflug in das Vereinigte Königreich, also meine alte Heimat, und da sieht es oft so aus. Man sieht eine Flut, ein überflutetes Tal, und das Problem ist hier, dass das relativ häufig vorkommt in Großbritannien. Also das Land ist, gerade 2% des Landes in etwa sind mit Wald bewachsen, und das führt dazu, dass das ganze Wasser, was sozusagen der ganze Niederschlag von den Bergen herunter ins Tal läuft und da alles überschwemmt, weil sozusagen keine Vegetation bleibt, die das oder keine Vegetation da ist, die das in irgendeiner Art und Weise zurückhalten könnte. Es ist also hier umso wichtiger, also hier in Deutschland ist es natürlich auch wichtig, aber in Großbritannien sind sie tatsächlich schon einen Schritt weiter, sich an diese Extremwetterereignisse anzupassen. Und wie viele von Ihnen sicher wissen, ist das nicht ganz unumstritten. Also es gibt Menschen, die eher skeptisch sind und das irgendwie alles eher abstreiten mit dem Klimawandel und andere, die eine hohe Risikowahrnehmung haben und das sehr ernst nehmen. Und was das Ziel, was wir mit der Studie hatten, die ich jetzt vorstellen möchte, ist zu zeigen, dass sehr subtile Unterschiede darin, wie wir über diese Ereignisse kommunizieren, beeinflussen, wie die wahrgenommen werden, wie ernst die genommen werden. Und das haben wir folgendermaßen gemacht. Wir haben eine Zahl genommen, das war eine tatsächliche Klimavorhersage für den Großraum London, nämlich die Veränderung in Regenwahrscheinlichkeit oder die Regenmenge kann um bis zu 32% ansteigen, um circa 2050. Und das klingt jetzt erstmal nicht so sonderlich alarmierend bis zu, klingt eher so, als könnte es auch weniger sein. Und wir haben geguckt, wie wird das in den Medien kommuniziert oder solche und ähnliche Vorhersagen in den Medien kommuniziert und haben gefunden, dass es oft auch viel alarmistischer kommuniziert wird, nämlich, Entschuldigung, dass es viel, noch viel weniger alarmistisch kommuniziert wird, nämlich, dass es um nicht mehr als 32% ansteigen kann. Also bis zu ist 32. Und wahrscheinlich nicht mehr, ist ganz sicher weniger als 32%. Und uns hat interessiert, die gleiche Vorhersage, wenn man sie sehr unterschiedlich oder so unterschiedlich sprachlich formuliert, dann wird es unterschiedlich wahrgenommen. Und um das zu testen, brauchten wir unterschiedliche Zutaten. Wir haben dafür die Methode des Experiments beziehungsweise Quasi-Experiments gewählt. Und zwar haben wir Menschen, die waren in diesem Fall in den USA, weil wir nicht wollten, dass sie durch irgendein Vorwissen über den Klimawandel in UK oder im Vereinigten Königreich beeinflusst werden, haben wir diese beiden Sätze präsentiert. Da gab es natürlich ein bisschen Einleitungstext und haben sie dann gebeten, eine längere Klimavorhersage, ausführlichere Klimavorhersage zusammenzufassen, indem sie einen der beiden Sätze auswählen. Also sie haben sich sozusagen selbst zugeordnet. Und dann hatten wir eine Gruppe, die den blauen Satz hatte, der etwas alarmierender war und der andere war weniger alarmierend, der rote. Nicht mehr als, also es wird wahrscheinlich sehr viel weniger sein. Das ist ein sogenanntes Quasi-Experiment, weil sie nicht randomisiert zugeordnet wurden, sondern sich selber zugeordnet haben. Genau, und als zweite Zutat brauchten wir dann noch die Klimarisikowahrnehmung. Und die Frage war, unterscheiden Sie sich in der Klimarisikowahrnehmung, je nachdem, welchen Satz Sie ausgewählt haben? Und dazu haben wir Sie gefragt, wie ernst Sie Klimarisiken nehmen. Das waren 5 Items, die Gesundheit, zu finanziellen Risiken, Besitz, wie zum Beispiel Immobilien und so weiter. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, diese Studie hatten meine Co-AutorInnen schon mal gemacht und ich habe an die Ergebnisse nicht geglaubt. Und wir haben sie dann repliziert und ich wurde tatsächlich eines Besseren belehrt. Denn die Frage war hier, hängt so eine ganz allgemeine Klimawahrnehmung, wie hoch sind Risiken, tatsächlich damit zusammen, welche kleinen sprachlichen Details sich Menschen aussuchen oder wie sie sozusagen sprachlich eine Klimavorhersage, die sehr konkret für eine bestimmte Region in Großbritannien ist, beschreiben. Und wie Sie und ihr sich vielleicht denken könnt, ist es so, dass wir tatsächlich Unterschiede gefunden haben. Also die Menschen, die die Aussage gewählt haben, nicht mehr als, also de facto ein bisschen weniger, hatten eine niedrigere Klimarisikowahrnehmung als diejenigen, die die blau umrahmte Aussage bis zu gewählt haben. Das sehen wir hier auf der X-Achse und auf der Y-Achse sehen wir die mittlere wahrgenommene Ernsthaftigkeit. Und die Daten sahen so aus. Und da zeigt sich eben, es gibt einen Unterschied. Der ist, wenn wir die ganze Skala in Betracht nehmen, nicht besonders groß, aber er ist statistisch bedeutsam. Und das haben wir eben in sowohl einer Pilot- als auch in dieser Hauptstudie gefunden. Genau, also die Conclusio ist, sehr subtile sprachliche Unterschiede können beeinflussen, wie Menschen sich sprachlich ausdrücken. Also sehr subtile Unterschiede in der Sprache zeigen, wie hoch die Risikowahrnehmung ist, genau so rum. Und das Ganze würde im Prinzip keinen Unterschied machen, wenn es HörerInnen nicht beeinflussen würde. Und hier komme ich auf das Glas Wasser zurück. Stellen Sie sich einmal vor, dass jemand sagt, das Glas Wasser ist voll oder halb leer. Das ist auch ein Unterschied. Statistisch ist es genau das Gleiche, aber es ist ein leichter sprachlicher Unterschied darin, wie ich dieses Wasserglas beschreibe und lässt mich darauf schließen, wird das Glas jetzt demnächst noch voller werden, wenn jemand sagt, es ist halb voll, oder wird es leerer werden, wenn jemand sagt, es ist schon halb leer. Ja, und wir haben auch das in einer zweiten Teilstudie getestet und haben hier tatsächlich ein Experiment gemacht, kein Quasi-Experiment. Wir haben die Gruppe zufällig in zwei Hälften geteilt, also Leute waren zufällig in der einen oder anderen Gruppe und bekamen in jeder Gruppe einen der beiden Sätze präsentiert, nämlich einmal die etwas besorgniserregendere Aussage links oder die nicht mehr als 32. Das heißt, da ist wahrscheinlich ein Limit. Und dann wurden sie auch gefragt, wie ernst sie Klimarisiken einschätzen. Und auch hier war ich irgendwie tatsächlich unsicher, weil ich dachte, okay, das ist eine sehr spezifische Klimavorhersage und wird das wirklich die allgemeine Klimarisikowahrnehmung beeinflussen? Und hier benutze ich das Wort beeinflussen, weil wir tatsächlich aufgrund unseres experimentellen Designs auf eine kausale Beziehung schließen können. Ja, und die Ergebnisse sahen so aus. Also wir sehen ein ähnliches Muster wie in der anderen Teilstudie, in Experiment 1. Nämlich, dass diejenigen, die etwas weniger alarmierende Aussage haben, tatsächlich eine geringere wahrgenommene oder den Klimawandel als weniger ernst wahrgenommen haben. Das heißt, die Schlussfolgerung ist, subtile sprachliche Unterschiede können beeinflussen, wie Klimarisiken kommuniziert und auch wahrgenommen werden. Also wir haben sozusagen beide Seiten beleuchtet. Und das ist wichtig, weil die Kommunikation über den Klimawandel voll mit solchen Zahlen ist, bis zu 32%, und ist eine vereinfachte Aussage. Oft sind es diverse Unsicherheiten. Studie A sagt A, Studie B sagt B und so weiter und so fort. Und was andere KollegInnen herausgefunden haben, ist, dass wenn wir sowas schon kommunizieren, solche Zahlen, müssen wir erstens auf jeden Fall immer Zahlen kommunizieren. Nicht nur verbal. Das heißt, da geht das hier schon mal in die richtige Richtung, zu sagen, dass es 32% sind, aber am besten auch eine Untergrenze des Intervalls anzugeben. Also nicht nur sagen bis zu 32%, sondern zu sagen 15 bis 32%. Das ist tatsächlich die eindeutigste Aussage. Und das fällt aber in der öffentlichen Kommunikation oft unter den Tisch. Genau, also unvollständige Intervalle lassen Raum für Interpretation und sogenannte Framing-Effekte. Gehen wir zu einem zweiten Beispiel über, wo Zahlen verwirrend sein können. Und das ist eine alte Studie von Gierenzer und KollegInnen zur Wettervorhersage. Und sie haben Menschen gefragt, was heißt das eigentlich, wenn der Wetterbericht sagt, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 30%. Regnet es dann 30% der Zeit oder der Region oder der Tage wie morgen? Oder denken 3 von 10 Meteorologinnen, dass es regnen wird? Das sind Items, die zum Teil aus offenen Antworten in einer Pilotstudie kamen. Und sie haben das Menschen an unterschiedlichen Orten in Europa und den USA gefragt. Und hier sind die Ergebnisse. Wir sehen hier unterschiedliche Städte, also New York, Amsterdam und das Ergebnis für Berlin, und sehen, dass die Leute sich tatsächlich sehr uneins waren, welche Antwort denn die richtige ist. Eine knappe Mehrheit hat gesagt, das ist 30% der Zeit wird es regnen, und die wenigsten haben gesagt 30% der Region, und ungefähr 35% dachten, dass es der Tage wie dem morgigen ist. Das heißt, die Interpretation war, also es war irgendwie nicht eindeutig, was das heißt. Und wenn wir uns jetzt die Ergebnisse von den anderen Städten angucken, nicht erschrecken für alle, die keine komplizierten Diagramme mögen. Das Wichtigste, was ich möchte, dass Sie daraus mitnehmen, ist, dass es wie ein bunter Wald aussieht. Das heißt, wir sehen nicht das gleiche Muster in allen Städten. In New York zum Beispiel dachten die meisten Leute, dass es 30% der Tage wie dem morgigen ist. Also das waren etwas über 65%. Und in Amsterdam sehen wir ein ähnliches Muster wie in Berlin. Das heißt, hier haben auch viele Leute die Zeit gewählt. Also 30% der Zeit von morgen, dann so und so viele Stunden halt sein, wird es regnen. Genau, also die Interpretation war sehr variabel. Und das Problem war, dass es nicht die Leute sind, die unterschiedlich gut sozusagen, die vielleicht sich viel weniger mit Wettervorhersagen auskennen, wobei auch das zum Teil natürlich eine Rolle spielt, sondern die Kommunikation. Es war überhaupt nicht klar, was diese 30% eigentlich genau heißen. Prozente sind eine Angabe, die können wir überall benutzen, in jedem Kontext. Das ist sozusagen eine universale Einheit. Aber es ist wichtig, dazu zu sagen, 30% von was? Sind es 30% Äpfel oder Birnen? Und in diesem Fall sind es tatsächlich 30% der Tage wie dem morgigen. Und wir nennen das in der Psychologie den Referenz- oder Referenzpunkt. Das heißt, ich gebe sozusagen an, auf was sich Prozente eigentlich beziehen. Das ist wichtig, um Wettervorhersagen und andere Statistiken verständlich zu machen. Das Muster, was ich eben gezeigt habe, hat auch gezeigt, oder die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Leute in den USA sich gut auskannten. Entschuldigung. Das lag daran, dass sie tatsächlich sehr oft oder schon viel mehr mit solchen probabilistischen Wahrscheinlichkeiten oder mit Wahrscheinlichkeiten in Wetterberichten konfrontiert sind im Vergleich zu EuropäerInnen. Das heißt, sie hatten schon so eine Intuition, wo das hingehen könnte. Aber EuropäerInnen hatten ein größeres Problem, wenn die Kommunikation unvollständig war. Wir haben uns das jetzt im Kontext Klima angeguckt. Also diese Referenzen von was bis wann, von woher, das ist sehr wichtig, wenn solche Zahlen kommuniziert werden. Und im Kontext Klima haben wir uns das hier in Lüneburg und auch früher in Berlin am Beispiel des 1,5-Grad-Ziels, was damals noch ganz neu war oder sozusagen ganz neu in der Öffentlichkeit war, angeguckt. Und da wäre die Frage, was ist denn die Referenz eigentlich hier? Das 1,5-Grad-Ziel sagt, dass die globale Durchschnittstemperatur sich im Vergleich zur vorindustriellen Zeit, oft wird 1850 oder etwas da ein relativ nah dran liegendes Jahr angegeben, also die Zeit vor 1850. Und das ist wichtig zu wissen, weil sonst unklar ist, ab wann eigentlich 1,5 Grad, ja, ab jetzt, dann ist es ja relativ entspannt. Oder ab der Klimakonferenz in Kopenhagen, das ist jetzt 14 Jahre her oder so. Genau, ab wann? Und wenn es weit in der Vergangenheit liegt, ist klar, okay, das ist eher alarmierend, weil also schon viel Zeit verstrichen ist. Also hier sprechen wir nicht von Prozenten, sondern von zeitlichen Referenzen. Klimavorhersagen funktionieren genauso wie dieses Klimaziel generell so, dass für die Zukunft vorhergesagt wird, wie sich etwas verändert in der Vergangenheit. Also zum Beispiel, wie viel mehr oder weniger Regen wird es geben im Vergleich zu 1960 bis 2000 oder so. Und beim 1,5-Grad-Ziel ist das ähnlich. Auch hier vergleichen wir die Temperaturveränderung zu so einer Baseline in der Vergangenheit. Das 1,5-Grad-Ziel, wie die folgenden Presse- und Medienbeispiele zeigen, wird oft ohne zeitliche Referenz kommuniziert. Also wir sehen den Eiffelturm wieder, auf den, glaube ich, damals Greenpeace während der Paris-Konferenz 1,5 Degrees projiziert hat, oder der Klimapodcast von Luisa Neubauer unter dem gleichen Namen. Und das Beispiel ist oben ist aus einer großen Tageszeitung. Und für mich ist besonders der Satz: Wie kann das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, noch erreicht werden? Das heißt, auch hier sehen wir, dass das ohne zeitliche Referenz kommuniziert wird. Man könnte natürlich argumentieren, ob das wichtig ist, dass Leute solche Zahlen verstehen oder dass sie überhaupt dieses Ziel verstehen. In diesem Kontext würde ich sagen, das ist so eine zentrale Metrik für Klimapolitik. Das ist das Maß, an dem sich jede Nation und die Politik jeder Nation misst, sozusagen, ne? Das ist in Paris beschlossen worden und unsere gesamte lokale oder nationale Klimapolitik wird daraufhin evaluiert, ob sie in diesen 1,5-Grad-Rahmen passt. Und auch hier halte ich es für wichtig, dass Leute das verstehen, damit sie Klimapolitik beurteilen können und sich einigermaßen auskennen, was eigentlich wie gemeint ist. Wir haben dann mehr als 1700 Leute in Deutschland folgende Frage gestellt. Und zwar haben wir Sie gefragt über ein großes Panel: Bitte schätzen Sie, von welchem Zeitpunkt an sich die Durchschnittstemperatur der Erde um nicht mehr als 2 bzw. 1,5 Grad verändern darf. Wir haben gesagt 2 bzw. 1,5, weil in Paris das 2-Grad-Ziel beschlossen wurde und möglichst eine Erwärmung unter 1,5 Grad. Vorher war es auch eher das 2-Grad-Ziel, diese 1,5 kam dann in Paris 2016 erst dazu. Und dann haben wir ihnen unterschiedliche Antwort-Items gegeben, nämlich 2009, das Jahr der Kopenhagener Klimakonferenz, 1954, dem Jahr, in dem als erstes ein Kohlekraftwerk durch ein Atomkraftwerk ersetzt wurde, soll das hier heißen. Da ist es. 97, das Kyoto-Protokoll. 1850, den Beginn der Industrialisierung in Europa. Oder 87, das Jahr, in dem das Montreal-Protokoll beschlossen wurde. Das war der erste Versuch, die globalen Treibhausgasemissionen zu limitieren. Diese Antwortoptionen hatten wir zum Teil aus Pilotstudien oder so informellen, Pilotstudie ist fast zu viel gesagt. Das waren tatsächlich informelle Fragen, die wir Menschen mit sehr hohem Bildungsgrad gestellt haben. Also wir haben Menschen befragt in unserer Forschungsgruppe und haben gesagt, was denkst du eigentlich, was das heißt, dieses 1,5-Grad-Ziel? Und das waren so Beispielantworten. Ja, das waren die Ergebnisse. Wir haben das einmal 2016 gemacht, Anfang 2016. Dann haben wir das 2022 nochmal in der gleichen Stichprobe repliziert, um zu schauen, ob es eine Veränderung gibt. Und bevor ich jetzt zeige, wie gut Leute diese Referenzpunkte verstehen oder die zeitliche Referenz, muss ich sagen, wir haben auch gefragt, wer kennt eigentlich das 1,5-Grad-Ziel und hat davon schon mal gehört. Und das waren 2016, kurz nach Paris, also 2 Monate etwa, war das etwas über die Hälfte der Deutschen oder Menschen, die in Deutschland wohnhaft waren. Und das hatte sich ein bisschen verbessert in 2022. Also da waren es 75%. Das heißt, ein Viertel der Menschen, die wir befragt haben, hatten tatsächlich noch nie was von diesem 1,5-Grad-Ziel gehört. Und das könnte auch erklären, warum diese Ergebnisse so aussahen, wie sie hier aussahen. Also Häufigkeit 1850, da sehen wir in zweites, ist auf jeden Fall besser geworden. So 2016 waren es etwa 7%, das sieht man nicht, weil es eine absolute Skala ist. Und 22 etwa 12% der Leute, die diese Antwort gewählt haben. Aber die allermeisten Menschen haben die anderen Optionen gewählt. Also sehr prominent war 2009 die Kopenhagener Klimakonferenz oder das Kyoto-Protokoll, was hier in der Mitte steht. Gibt es vielleicht noch so ein paar sozusagen Befragungseffekte, die wir hatten? Das können wir dann unter den PsychologInnen diskutieren. Aber genau, also wenige Leute kannten die akkurate zeitliche Referenz des 1,5-Grad-Ziels. Ja, also auch hier können die Zahlen, mit denen wir an jedem Tag oder sozusagen in unseren alltäglichen Gesprächen um uns werfen, sehr verwirrend sein, weil gar nicht klar ist, was sie eigentlich heißen. Und mein letztes Beispiel, ich glaube, ich werde ein bisschen über die Zeit gehen, dreht sich darum, dass die Begriffe, mit denen wir Statistiken beschreiben, verwirrend sein können. Ah ja, genau, ein letzter Punkt hier ist noch, wir hatten natürlich das korreliert mit Wahrnehmung des Klimas, Umweltwahrnehmung und selbst Leute, die besser Bescheid wussten über das Klima oder höhere Risikowahrnehmung hatten, höhere Klimarisikowahrnehmung, waren auch nicht viel besser darin, das korrekt zu interpretieren, was dieses 1,5-Grad-Ziel heißt. Okay, ich möchte die letzten 2 Minuten auf einen sprachlichen Begriff verwenden, der auch für Verwirrung sorgt. Und das ist in folgender Pressemeldung. Das Jahrhunderthochwasser 2021 in Deutschland, das war zum Beispiel das im Ahrtal. Es gab auch an der Elbe Anfang der 2000er Hochwasser, die als Jahrhunderthochwasser bezeichnet wurden. Und die Frage ist, was verstehen Leute eigentlich darunter, wenn sie solche Pressemeldungen sehen oder den Begriff Jahrhunderthochwasser sehen? Und KollegInnen haben das erforscht und haben sie danach gefragt, was sie denken, was das heißt. Wenn man ihnen sagt, dass es eine Jahrhundertflut gibt, dann denken viele Menschen, dass es eine Flut ist, die alle 100 Jahre auftritt. Das heißt, es kommt eine Flut, dann ist 100 Jahre Pause und dann kommt wieder eine. Also es wird nicht als Wahrscheinlichkeit interpretiert von 1 in 100, sondern als zeitliche Periode. Und das kann unter anderem dazu führen, dass sie sich nicht anpassen an das, was möglicherweise auftreten kann. Das führt auch dazu, dass sie Fluten unterschätzen, wenn sie gerade aufgetreten sind. Also wenn wir jetzt das für das Ahrtal-Beispiel durch durchspielen. Wenn Menschen denken, dass es eine Flut ist, die nur alle 100 Jahre kommt, dann denken sie, sie sind jetzt 100 Jahre lang sicher. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es eine neue Flut gibt, ist jetzt erstmal sehr gering, weil es ja gerade eine gab. Also der Begriff führt die Menschen in die Irre, was die Wahrscheinlichkeiten angeht. Was besser hilft, ist ein Format, das ist 1 in 100 Jahren oder, wenn es denn häufiger vorkommt, 1 in 50 Jahren oder 1 in 10 Jahren. Dann ist klar, okay, es kann eigentlich jederzeit auftreten, aber wenn wir vielfach 100 Jahre haben, also sozusagen ein großes statistisches Sample an 100-Jahr-Blöcken, dann ist es im Schnitt 1 in 100. Aber es kann die ganze Zeit auftreten. Also das rechte Format hilft viel besser zu verstehen, was so eine Jahrhundertflut eigentlich ist, nämlich eine Wahrscheinlichkeit. Und der Begriff Jahrhundertflut taucht hier eigentlich gar nicht mehr auf. Ein weiteres Format, was Menschen helfen kann, das zu verstehen, sind sogenannte Icon Arrays. Das wissen wir aus der medizinischen Risikokommunikation. Also ich könnte die Flut, die einmal in 100 Jahren auftritt, grafisch darstellen. Das sind 100 Punkte und irgendeiner dieser Punkte ist eine Flut. Und wenn man so ein Format verwendet, ist Menschen viel klarer, dass die Flut entweder zufällig an einem dieser Punkte sitzen kann. Also so oder hier oder hier. Genau. Also wenn wir über extreme Ereignisse im Kontext Klima sprechen, ist es besser, Begriffe wie Jahrhundertflut zu vermeiden oder Jahrtausendflut, weil sie Leute in die Irre führen könnten, nämlich denken, sie sind sicher, wenn diese Flut einmal aufgetreten ist. Ja, wir haben gelernt, dass Klimarisiken oder wie wir darüber sprechen, durch sehr subtile sprachliche Unterschiede beeinflusst wird. Und hier ist es wichtig, neutrale Sprache zu verwenden, also nicht zu alarmierend oder nicht zu sozusagen das Runterspielen. Und wie ich vorhin angedeutet habe, gibt es auch Forschung dazu, wie numerische Intervalle am besten kommuniziert werden. Nicht mit Hilfe von Sprache, wie von bis zu oder nicht mehr als und dann nur eine Zahl zu sagen, sondern einfach zu sagen 10 bis 32% oder 15 bis 32%. Das ist viel klarer, als die Untergrenze verbal zu beschreiben. Das ist die erste Empfehlung. Und die zweite ist, unverständliche Sprache und intransparente Statistiken können das Verständnis ebenso erschweren. Und das heißt, die Empfehlung lautet hier, immer Referenzen anzugeben. Das heißt zu sagen, 1,5 Grad im Vergleich zu was? Wie viel Regen fällt da? Nicht zu sagen, das steigt um 20%, sondern zu sagen, okay, damals hatten wir so und so viel Regen. Jetzt wird es auf so und so viel Regen steigen. Und zu sagen, auf was sich, wenn man schon eine Veränderung angibt in Prozent, zu sagen, auf was die sich eigentlich beziehen, welche Einheit ist das? Ich habe ja vorhin das Beispiel genannt mit Äpfeln oder Birnen. Und der dritte Punkt ist, dass extreme Ereignisse nicht als Wiederkehr, sondern als Wahrscheinlichkeit beschrieben werden sollten, damit nicht Menschen das Risiko einer erneuten Flut total unterschätzen, weil diese zufällig an jedem Zeitpunkt innerhalb der nächsten 100 Jahre auftreten kann. Damit komme ich zum Ende und bin gespannt auf Fragen, wenn wir Zeit dafür haben. Ich gehe mal davon aus. Es gab eine Frage im... Ah ja, keine Frage, aber ein Kommentar im Chat. Das mit dem Video, das weiß ich leider nicht.
Das klären wir noch. Das wird dann wahrscheinlich auf der Website bekannt gegeben.
Ja, da ist eine Frage.
Ja, hi. Ich wollte neugiershalber fragen, auch weil mir das beim Vortrag aufgefallen ist. Habt ihr euch denn auch mit so anderen, also Wortunterschieden beschäftigt? So was wie Klima, also 1,5 Grad Ziel oder 1,5 Grad Grenze. sozusagen für einen Effekt haben auf die Leute, die zuhören oder auf die Leute, die sprechen?
Das ist eine super spannende Frage. Wir haben das nicht experimentell erhoben. Wir haben allerdings qualitative Interviews gemacht als sozusagen Follow-up-Erhebung dazu und haben die Leute auch gebeten, also haben ihnen erstmal, haben sie auch nach Referenzen gefragt und haben sie dann gebeten, uns mal zu erklären, was sie denken, was das 1,5-Grad-Ziel ist. Also von den Teilnehmenden, die kannten alle das 1,5-Grad-Ziel, hatten zumindest schon mal davon gehört. Und dann haben wir gefragt, bitte erklärt uns das doch mal. Und da kam tatsächlich einiges an Verwirrung, naja, wir müssen die 1,5 Grad jetzt erreichen, zum Beispiel, hat eine Person gesagt. Es wurde auch verwechselt mit nationaler Klimapolitik. Also es hieß, bis 2050 müssen wir das erreichen, zum Beispiel. Ganz viele Leute haben so eine Zahl in der Zukunft gesagt, wobei es eigentlich so ist, also die planetaren Kipppunkte werden sozusagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die kippen, werden hoch, egal wann wir das erreichen. Vielleicht haben wir in 100 Jahren eine bessere Resilienz, haben wir die Infrastruktur ein bisschen angepasst und uns auch weltpolitisch in eine Richtung bewegt, dass wir da irgendwie besser mit umgehen können. Aber sozusagen die Konsequenzen im Ökosystem und im Klimasystem bleiben erstmal die gleichen. Das heißt, auch hier war eine große Verwirrung. Und wir haben jetzt nicht explizit danach gefragt, aber es kam aus diesen Interviews raus, dass sie sozusagen dieses 1,5-Grad-Ziel auch manchmal als etwas verstanden haben, was erreicht werden muss und dann aber nicht mehr. Ich bin jetzt so ein bisschen vorsichtig mit der Interpretation dieser Interviewergebnisse, weil es eben nur in Anführungszeichen Interviews sind, die uns keinen Aufschluss darüber geben, wie häufig Leute solche Zahlen missinterpretieren, ne? Diese Zahl, diese oder diesen Begriff missinterpretieren. Also das wäre sozusagen nochmal eine offene Frage, ob das unterschiedliche Framing in einer großen Stichprobe einen Unterschied macht. Aber die Interviews geben zumindest einen ersten Hinweis darauf. Ja.
Danke.
Gerne. Hier gibt es eine Frage in dem Chat. Ich lese die mal vor. Ich finde es schwierig, mit viel älteren, überzeugten Menschen zu reden. Argument entkräften. Bisher ist Unwetter selten aufgetreten, das weiß ich, wird nicht auftreten. Dass die Wahrscheinlichkeit für Starkregen oder Flut erhöht, aus Respekt müsste ich älteren, erfahrenen Nachbarn im Recht lassen. Er erklärt mir die Welt. Konflikt eher nicht im Smalltalk austragen, um gute Nachbarschaft zu erhalten. Stimmt, ja. Es passiert mir ehrlich gesagt auch immer wieder in Vorträgen, kann ich sagen, dass grundsätzliche Zweifel auftreten. Es gibt dazu Studien, eine Studie aus den USA, die das unterschiedlich geframed haben. Also wo Menschen eine Flut, sozusagen Flutwarnungen entweder im Kontext Klimawandel bekommen haben, also sozusagen wie sehr wird sich die Wahrscheinlichkeit für Fluten verändern wegen des Klimawandels oder wie sehr verändert sich überhaupt die Wahrscheinlichkeit für eine Flut, steigt die an? Und diejenigen, die eher klimawandelskeptisch waren, waren auch skeptisch gegenüber dieser Aussage, wenn die im Kontext Klima geframed wurde. Aber wenn sie ohne das Klima war, dann ging ihre Risikowahrnehmung tatsächlich auch hoch. Das war jetzt eine Studie im Kontext Pittsburgh, was tatsächlich relativ flutgefährdet ist und ist auch schon ein bisschen älter, also fast 10 Jahre alt. Da wäre ich jetzt, würde ich glaube ich nochmal replizieren, aber das geht zumindest schon mal in die Richtung. ja, ich meine, natürlich sind, wie ich gesagt habe, ne, mein Vortrag ist stark reduktionistisch. Ne? Ich habe diesen ganzen sozialen Teil von, wir haben Beziehungen miteinander, wir haben gesellschaftliche Hierarchien, den habe ich völlig außen vor gelassen. Ich kann da verweisen auf einen Workshop von einer Organisation, die heißt Climate Outreach und der heißt Talking Climate. Da kann man das Material von deren Website runterladen und da geht es darum, wie können wir eigentlich das von Angesicht zu Angesicht das Gespräch führen und das greift viele Methoden aus, zum Beispiel der gewaltfreien Kommunikation auf und auch aus der empirisch evaluierten Risikokommunikation, um überhaupt erstmal eine Verbindung aufzubauen, dass ich als Quelle glaubwürdig werde. Sozusagen Beziehungsarbeit zu leisten im ersten Schritt und im zweiten tatsächlich erst über Inhalte zu sprechen. Was ich mache, und das ist eine persönliche Erfahrung, ist manchmal einfach zu sagen, okay, lass uns darin übereinstimmen, dass wir nicht miteinander übereinstimmen. Dann sind wir zumindest auf Augenhöhe in unseren unterschiedlichen Ansichten und können das Gespräch auch irgendwo fortsetzen. Genau, also dieser Gesprächs- und Beziehungsabbruch aufgrund von fundamental unterschiedlichen Sichtweisen ist vermutlich etwas, das, was uns am wenigsten weiterhilft hier. Aber ich stimme total zu, es ist sehr herausfordernd. Gibt es weitere Fragen? Wenn nicht, dann würde ich sagen, wie schwer ist es in dem Bereich zu forschen? Was ist mit schwer gemeint? Angesichts der Entwicklung der Klimaerwärmung. Sagen wir mal so, ich hab vor 10 Jahren damit angefangen. Da haben mich sehr Leute mit sehr hohem Bildungsgrad schon ein bisschen so spöttisch angeguckt und ich will nicht sagen ausgelacht, aber haben gesagt, nice, Klima, Astrid, ist so grün und so. Und seit Fridays for Future ist es sehr viel einfacher geworden. Da ist es tatsächlich zu einem Mainstream-Thema geworden. Und das deckt sich mit den Zahlen der Statistik, was wir wissen über die Klimawandelwahrnehmung in Deutschland, ist, dass allgemein Menschen nicht anzweifeln oder eine sehr kleine Gruppe nur anzweifelt, dass der Klimawandel anthropogen ist. Es ist eine sehr kleine Gruppe, aber eine sehr laute Gruppe. Und zum Glück ist sie hier sehr klein. In den USA ist sie sehr viel größer. Aber ich muss sagen, über die Jahre ist es einfacher geworden. Also es gibt viel mehr Menschen, die sich mit dem Thema befassen. Genau, ja. Aber die langsame Politik ist für mich natürlich genauso aktiv, sozusagen, ist für mich genauso frustrierend für alle die Menschen, die sich sonst damit befassen und im Aktivismus unterwegs sind. Also so, das ist für mich persönlich natürlich total, macht mich sehr betroffen. Ja, ich habe dann meine persönlichen Coping-Mechanismen, aber ich glaube, die braucht man sowieso im akademischen Betrieb. Genau. Wird die Einschätzung auf Risiken durch höhere Erwärmung wichtiger? Quasi die Erreichung der 1,5 abgeschrieben, festhalten, gucken, was kommt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage verstehe, ehrlich gesagt. Also, ob sozusagen wir mehr auf die Risikowahrnehmung schauen sollten. Ich würde sagen, je gefährlicher es wird, desto mehr. Desto wichtiger ist es zu verstehen, wie Leute das wahrnehmen, ob sie das total unterschätzen oder überschätzen. Also sozusagen verstehe ich, dass die Flutwelle auf mich zurollt. So. Und ihnen dann auch die Möglichkeiten an die Hand zu geben, damit klarzukommen. Ne? Das ist auch irgendwie so ein, ich mag dieses Weltuntergangsframing nicht sonderlich. Ne? Das ist irgendwie was Lähmendes. Und da gibt es auch Studien zu, dass sozusagen, wenn lösungsorientiert mit den Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, um mit dem Problem klarzukommen, mitkommuniziert werden, dass die Leute sehr viel offener werden. Ja. Gibt es weitere Fragen? Wenn nicht, ich weiß nicht, Mira, dann würde ich sagen,
Ja.
verabschieden wir uns alle in den nahen Nachmittag, oder?
Ja, vielen Dank für alle, nochmal an alle, die zugehört haben. Jetzt sind ja schon die meisten raus. Und auch an dich. Ich würde dir jetzt hier so durch den Bildschirm Kekse überreichen, die wir gebacken haben für die anderen, die kennen. Genau, aber.
Vielen Dank. Vielleicht freuen sich ja die älteren Leute auch darüber.
Es war leider niemand da.
Ach so, oh, das ist ja schade.
Nicht, ja. Ich
Ja.
weiß auch nicht. Ja. Ja. Vielleicht nächstes Mal. Also ich habe eben eine ältere Frau getroffen, die meinte, ja, vielleicht nächstes Mal, sie schafft es heute nicht.
Ja, na gut.
Ja.
Na dann wünsche ich allen und euch einen schönen Nachmittag.
Ja.
Danke, ciao.